Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Gut, ich habe einen Videoclip mitgebracht und zwar zum Thema Reformation für Einsteiger. Also ich weiß, wir sind am Ende des Reformationsjahres, aber ich weiß, wie es ist. Ne? Das kann ja auch spurlos an einem vorübergehen. Ne? Also alle Welt feiert, man kriegt es gar nicht mit. Und ich fand diesen Clip ganz schön, sind so 3 Minuten. Also für all diejenigen, die noch nicht so ganz im Thema drin sind, ja, obwohl ein Jahr lang gefeiert worden ist, Reformation für Einsteiger. Wir gucken uns das mal gerade an.
Reformation für Einsteiger. Ein paar Hammerschläge haben die Welt verändert. Am 31. Oktober 1517 soll Martin Luther seine 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche in Wittenberg angebracht haben. Luther kämpft gegen den Ablasshandel. Damals haben die Menschen dem Papst nämlich Geld bezahlt, um von ihren Sünden befreit zu kommen. Die Kirche hat so ihre Großprojekte finanziert, zum Beispiel den Neubau des Petersdoms in Rom. Luthers Botschaft, der Papst, die Priester und dieses Geld sind unwichtig. Der Glaube des einzelnen Menschen ist entscheidend. Das ist eine Revolution, denn die katholische Kirche hat damals die Politik und den Alltag der Menschen dominiert. Die alte Weltordnung ist zerbrochen. Manche Historiker sagen, an diesem Tag ist das Mittelalter zu Ende gegangen. Luther legt sich mit den mächtigsten Männern der Welt an. Vor dem Reichstag in Worms verteidigt er sich und überlebt den Auftritt. Das war damals nicht selbstverständlich. Auf dem Rückweg wird Luther entführt, zum Glück von einem Freund, von Publius Friedrich. Der verschleppt ihn auf die Wartburg. Das ist die Rettung. Dort arbeitet Luther als Undercover-Theologe. Er nennt sich Junker Joch und übersetzt in seinem kleinen Turmzimmer unter anderem das Neue Testament. Die Reformation verbreitet sich im ganzen Land, in hoher Auflage, dank des Buchdrucks, den Johannes Gutenberg nur einige Jahrzehnte vorher erfunden hat. Flugblätter tragen die Reformation weiter. Noch schneller sind Luthers Lieder. Seine Poräne werden zu so etwas wie einer Waffe. In Lübeck zum Beispiel springen junge Leute in den katholischen Messen auf, schmettern die Lutherlieder und bringen zu den neuen Glauben in die Stadt. Bei der Reformation geht es um mehr als Kirche und Glauben. Weil die Macht der Kirche das ganze Leben durchdringt, muss die ganze Gesellschaft umgekrempelt werden. Nach Norddeutschland schickt Martin Luther seinen besten Mann, Johannes Bubenhagen. Der hat einen Vorteil, er kann Plattdeutsch, er stammt nämlich aus Pommern. Bubenhagen zieht von Stadt zu Stadt. Statt einer heiligen Figur stellt er in der Hamburger Kirche St. Nikolai zum Beispiel einen Gotteskasten auf. In dem werden Testamente und Geld deponiert für die Armen. Bubenhagen ordnet das Sozialwesen neu. Nach und nach werden die Klöster dicht gemacht. Für sie kommen Schulen. Bildung ist eines der wichtigsten Themen der Reformation. Alle sollen selbst die Bibel lesen können. Bis heute ist die Lutherbibel ein Bestseller. Luther schuf und prägte wie kein Zweiter die deutsche Sprache. Er erfand Worte wie Lückenbüßer, Lästermaul, Machtwort und prägte Sprichwörter. Die Reformation war ein sozialer und politischer Umbruch. Sie brachte den Menschen auch etwas, was man sogar am Nachnamen des Reformators ablesen kann. Luther hieß nämlich gar nicht Luther, sondern Luder. Er dachte bei der Namensänderung an das griechische Wort für frei, Eleutheros. Denn das war für ihn das Wichtigste, was ihm die Abkehr vom mittelalterlichen Papsttum brachte. Freiheit.
Das ist auch schön gemacht, ne? Also ich finde, man kommt nochmal ganz gut rein in die Thematik, relativ knapp und kurz. Und trotzdem kriegt man ja schon mit, was damals ausgelöst worden ist. Also im Bereich Bildung, Sprache, Liedgut, bis in die Politik hinein, wurde die Welt wirklich auf den Kopf gestellt. Oder man könnte auch sagen, auf die Füße gestellt. Das war teilweise so, wenn Luther predigte außerhalb, zum Beispiel, dann reiste er nach Marburg und predigte dort. Dann war so viel Andrang, oder oft war er erstmal fertig von der Reise, konnte morgens gar nicht predigen. Der war einfach krank. Dann hatte der sich wohl bis mittags berappelt. Dann war klar, so jetzt geht der Gottesdienst los. Auf einmal waren die Leute wieder da. Und dann müssen so viele Leute gewesen sein, dass die in der Kirche gar keinen Platz mehr hatten. Dann müssen die Kirche umlagert haben. Dann müssen Leute Leitern geholt haben, um die an die Fenster ranzustellen. Jetzt war ja diese Bleiglasverglasung. Da müssen so viele Leute auf den Leitern gewesen sein, dass die Fenster teilweise zerbrochen sind. Das kann man sich nicht vorstellen, was damals für ein Hunger war, an dieser Wahrheit, an dieser Botschaft dran teilzunehmen, an dieser Bewegung und nicht nur an einem Ort. sondern das ging wirklich in alle Regionalitäten, in alle Deutschsprachigkeit, Schweiz, Holland, alles wurde davon beeinflusst, nachher weltweit und in alle Bereiche. Und ich finde, das ist nochmal in diesem Kurzclip nochmal ganz gut rübergekommen. Jetzt wollte ich etwas machen zum Thema, okay, Reformation ist alles schön und gut, aber was bleibt für mich? Was bleibt für dich? Was nimmst du mit aus diesem großen Thema Reformation heute? Okay? Ich habe eine biblische Geschichte dazu rausgesucht. Warum? Weil das war eine der ganz großen Erkenntnisse der Reformation, dass er sagte, wenn wir Wahrheit begegnen wollen, dann können wir ins Kino gehen. Ja, das gab es damals noch nicht, aber natürlich haben viele Kinofilme tolle Wahrheiten, viele Bücher haben absolut viele berührende Momente, wo man merkt, Mensch, das berührt mich. Wahrheit gibt's auch in Zeitungen, ist auch völlig klar. Nur die haben gemerkt, wenn es drauf ankommt, brauchen wir einen Maßstab für Wahrheit. Wir müssen unterscheiden können, wenn es drauf ankommt, was ist wahr und was ist falsch. Und damals wurde die Bibel ganz neu entdeckt. Und Martin Luther ist er so eingestiegen, den hat so berührt und gepackt, dass er dann auch das unternommen hat, die Bibel zu übersetzen. Und deswegen habe ich gedacht, Reformation hin und her, viel wichtiger ist, dass wir nochmal hier einen biblischen Text haben. So, ich habe rausgesucht, einen ganz bekannten Text, Matthäus Kapitel 14, überschrieben, Jesus macht 5000 Menschen satt. Der eine oder andere kennt vielleicht die Geschichte. Das Wort Erneuerung und Reformation kommt hier in der Geschichte nicht vor. Und trotzdem wissen wir und merken wir, wenn man die Geschichte zu Ende liest, was dort an Erneuerung und Bewegung stattfindet. Also Matthäus 14, Abvers 13. Als Jesus das hörte, ging er von dort weg und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute in den umliegenden Orten erfuhren es und folgten ihm auf den Landweg. Also jetzt sind wir schon, Jesus ist so mit an einer Stelle, wo eine unglaubliche Wirksamkeit schon entfaltet. Also es ist so stark, dass er sich zurückzieht in die Einsamkeit per Schiff und dieses Interesse, was er hervorgerufen hat, ist so stark, dass die Leute das mitkriegen und gar nicht so viele Schiffe haben, sondern jetzt laufen sie um den See herum zu Fuß, um ihn trotzdem noch zu erwischen und ihn zu hören und ihm zu begegnen. Okay. Als Jesus aus dem Boot stieg, da sah er schon eine große Menschenmenge vor sich. Also die waren schneller als er. Das war unglaublich. Also ich habe jetzt mal gerade nochmal in Vorbereitung so ein bisschen geforscht. Seit 1960, also so um 1960, war noch 97% der deutschen Bevölkerung irgendwo Kirchenmitglied. 97%. In der evangelischen oder katholischen Großkirche. 97%. Wisst ihr, wie viel jetzt noch sind? So knapp 51%. Das hat sich also in den letzten, also 1960 ist für mich immer interessant, weil ich bin 64 geboren, ich kann da was mit anfangen, um 50% reduziert. Das Interesse lässt nach. Bei Jesus gerade war es genau andersrum. Das Interesse an ihm war unglaublich stark und unglaublich gestiegen. So, als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große Menschenmenge vor sich, da ergriff ihm das Mitleid, und jetzt kommt's, und er heilte die Kranken. Das ist natürlich interessant. Ne? Also als unsere Kinder klein waren, haben die noch regelmäßig Fußball gespielt. Ich war dann auch ab und zu da auf dem Fußballplatz. Und dann habe ich mich so gefragt, wenn ich mir so die Leute, die Atmosphäre angeguckt habe, habe ich gesagt, ich kann verstehen, dass viele Leute nicht in die Kirche gehen, sondern zum Fußballplatz. Ist mehr Emotion. Ne? Es ist mehr Action. Irgendwie, ich konnte es ein Stück weit, fand ich nochmal ganz interessant, das selber so zu erleben, dachte ich, ich kann es ein Stück weit, ich bei Jesus erkläre und heilte alle Kranken. Wow. Das ist eine andere Nummer von Gottesdienst. Darüber wurde es Abend. Also der hat nicht einen Kranken geheilt, sondern darüber wurde es Abend. Das war ein Prozess, das war ein Happening. Seine Jünger kamen zu ihm und sagten, es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam, schick doch die Leute weg. Sie sollen in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen. Kann man verstehen, ne? Jesus antwortete ihnen, warum sollen sie weggehen? Gebt doch ihr, und das ihr ist jetzt betont, gebt doch ihr ihnen zu essen. Die Jünger hielten ihm entgegen, wir haben nur 5 Brote und 2 Fische hier. Da sagte Jesus, bringt sie mir. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Dann nahm er die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern und die verteilten sie an die Menge. Alle aßen und wurden satt und sie füllten sogar noch 12 Körbe mit dem Brot, das übrig blieb. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder. So, das Wort Reformation taucht hier nicht auf, aber was beschrieben wird und was sich ereignet, war Reformation, weil es total neu war. Es hat alles gesprengt, was religiös und sonst bekannt war. Ich möchte euch mal ein bisschen damit reinnehmen, was diese Geschichte widerspiegelt und was wir auch in der Reformation, der evangelischen Reformation durch Martin Luther, was uns dann auch wieder begegnet. Das Erste, was uns hier begegnet ist, es fängt an mit Gott. Damit fängt alles an. Wäre Jesus nicht in dieser Geschichte, wäre die Geschichte nie passiert. Es wäre nichts passiert. Reformation fängt mit Gott an. Das war übrigens Martin Luther auch total bewusst. Ich habe mal so einen kleinen Artikel mitgebracht von ihm. Das schreibt er jetzt 20 Jahre nach Thesenveröffentlichung. Er hatte ja selbst Reformation nie vorgehabt. Das war nie sein Anliegen gewesen zu sagen, wir starten eine Reformation. Er hatte Dinge, über die er sich geärgert hat. Er hatte Dinge, wo er meinte, eine neue Wahrheit erkannt zu haben, jawohl, und dafür wollte er einstehen. Aber er hatte nie an eine Bewegung gedacht. So, jetzt 20 Jahre später war aber Bewegung passiert. Was sagt jetzt Martin Luther 20 Jahre, nachdem Reformation passiert war, am Laufen war? Sie wollen die Kirche reformieren und lenken mit ihren Gedanken und menschlicher Weisheit. Aber die Sache ist höher als menschliche Ratschläge. Wer denkt, Reformation menschlich machen zu können, hat's nicht begriffen. Wir wollen die Welt verändern. Wir wollen Kirche und Gemeinde verändern. Wir wollen Selbstveränderung erleben. Ja, das ist richtig. Nur wenn wir denken, wir könnten's machen, da können wir von Reformation und aus der Bibel lernen, wir sind nicht diejenigen, die es machen können. Martin Luther schreibt weiter, wenn unser Herrgott seine Kirche hat reformieren wollen, so ist es von Gott her und nicht nach Menschenweise geschehen. So zu Zeiten Josuas, der Richter Samuels und der Apostel und zu unserer Zeit auch. Also, was Martin Luther völlig richtig erkannt hat, war nicht der Reformator, er hat sich nie als Reformator gesehen. Er hat sich als Vorankündiger des einen Reformators gesehen, der eigentliche Reformator ist immer Gott. Wenn wir Sehnsucht nach Veränderung haben, und ich glaube, da haben wir allen Grund zu, wenn wir auf unser Leben gucken, auch wenn wir in unsere Gesellschaft und Zeit reingucken, dass wir eine große Sehnsucht nach Veränderung haben, dann ist das völlig richtig, weil es gibt etliche Dinge, die total schief laufen. Nur dann lassen Sie uns zuerst mal wahrnehmen, der erste große und entscheidende, alles entscheidende Faktor ist, entweder gibt es Gott in unserem Leben oder es gibt ihn nicht. Weil er ist der Reformator, der Veränderer. Er ist derjenige, wenn wir auf Jesus gucken und wenn wir auf die Reformation gucken, die zu Luthers Zeiten passiert ist, der Veränderung initiiert hat. Das kann kein Mensch machen. Das geht über unsere Weisheit und Vernunft und Kraft auch total hinaus. Also, das ist so das Erste. Alles fängt und startet mit Gott. Hier in der Geschichte, Gott ist ja so ein allgemeines Wort für viele Gottesvorstellungen. Wissen wir, wenn wir auf den christlichen Glauben gucken, es geht um den dreieinigen Gott, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Hier haben wir in unserer Geschichte, in Jesus war Gott da und startete ein Riesenreformationsding, wo auf einem Schlag 5000 Männer plus Frauen und Kinder an einer Stelle reformiert wurden. Unglaublich, in der Wüste. Sagenhaft. Wenn, dann startet es mit Gott. Jetzt ist aber interessant, dass Jesus die Sache nicht alleine macht. Er hätte ja sagen können, ja, okay, die Leute haben Hunger, habt ihr auch völlig recht. Ich bete einmal und Manna fällt vom Himmel herunter. So irgendwie übernatürlich, ne? Wachteln landen, so wie es ja auch schon mal in der Bibel zu biblischen Zeiten gab. Und das Essen kommt vom Himmel runter, ist aber nicht so. Sondern er sagt ganz ausdrücklich, gebt ihr ihnen zu essen. Also Und das ist betont in dem griechischen Urtext. Gebt ihr ihn zu. Was passiert hier? Reformation startet, wenn es überhaupt Reformation, Veränderung geben soll, gesellschaftlich oder bei mir oder in Gemeinde, dann geht es immer um Gott. Es muss mit ihm anfangen. Er hat die Weisheit und die Kraft und die Ausdauer und er kennt Mittel und Wege, Veränderung zu bringen. Aber er möchte es nicht alleine machen, sondern, und das schreibe ich jetzt bewusst klein, wenn Reformation stattfinden soll, und Reformation soll stattfinden, dann sagt Gott, ich mach's nicht alleine, gebt ihr ihn zu essen. Er will es mit dir und mir machen. Das finde ich auch äußerst ungewöhnlich. Ich hätte immer so gedacht, naja, komm, Gott ist so der Ferne, der Große, der macht das schon. Ich meine, wenn Gott am Regieren ist, wer will da mitreden? Aber Gott sieht es anders. Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Irgendwie hat Gott auch einen Martin Luther gebraucht. Also ich habe mich so ein bisschen mit dem Leben von Martin Luther beschäftigt. Also das ist schon hochinteressant. Der war ja unglaublich sprachgewaltig. Der muss auch eine Leistungsbereitschaft und Fähigkeit, eine Belastbarkeit gehabt haben. Das ist unglaublich, wer bei dem alles allein gegessen hat. Wie viele Hunderte von Schriften der verfasst hat, ist unglaublich. Was der zurückgelegt hat, allein bei seinem Papstbesuch, also da musste er, was heißt Besuch, ist gut, ne? Also er musste sich dort verantworten, er musste nach Rom. Also es ist belegt, das hat er zu Fuß zurückgelegt. Von Wittenberg nach Rom zu Fuß. Und wenn man das mal ausrechnet, muss der über die Alpen jeden Tag 30 bis 40 Kilometer zu Fuß gegangen sein. Also wir hatten jetzt ein paar freie Tage, ne? Wir waren ein bisschen wandern im Teutoburger Wald, Hermannsweg, machen wir so in Etappen, meine Frau und ich. Also ehrlich gesagt, 15 Kilometer, also ist mein Maß voll. Also, ja, und ich habe super Wanderschuhe und super Essen und tolle Gemeinschaft und so. Der allein nach Rom, 30, 40 Kilometer am Tag, aber jeden Tag, bis er da war. Der muss eine Belastbarkeit gehabt haben. Jetzt sagen wir, okay, Gott und Martin Luther ist okay, die ja, aber nicht Gott und ich. Nur die Sache ist, Martin Luther hat auch ganz andere Seiten. Der kam aus einem ganz normalen Haushalt. Also sein Vater war eigentlich normaler Handwerker gewesen. Nichts Besonderes. Tagelöhner, war angestellt. Nachher machte er sich selbstständig mit einem kleinen Betrieb. Martin Luther sollte dann, er sollte es besser haben als sein Vater. Ne? Der Vater wollte, dass es ihm besser geht. Übrigens, das ist also nicht neu. Ne? Also sollte Luther studieren. Der Vater wollte allerdings, dass er Jura studierte. Nur damit war Luther überhaupt nicht glücklich. Also der hatte auch Schwierigkeiten mit der Berufsfindung. Er muss übergewichtig gewesen sein. Also er war hochadipös. Auf einem Auge sollte er fast blind gewesen sein. Der hat ja erst im hohen Alter, muss man ja sagen, geheiratet, glaube ich, mit über 40 oder so. Hat dann aber noch 6 Kinder gekriegt. Also nicht er, sondern seine Frau und er. Eine Nonne. 2 davon sind gestorben. Was hat er auch alles an Bockmist verzapft? Gerade auch im Reformationsjahr sind ja auch so die kritischen Themen beleuchtet worden. Das ist auch richtig so, weil es eine ganz große biblische und göttliche Wahrheit beinhaltet. Gott will Reformation, ja, aber er macht es mit mir. Und Luther war nicht nur klasse. Das war ein Mensch, ich sag mal, wie du und ich. Ein Individuum. Mit einzigartigen Begabungen und auch mit großen Schwächen. Also ich bin jetzt schon ein paar Jahre in Gemeinde unterwegs. Ne? Ein paar Gemeindemitglieder sind ja auch hier. Ich liebe euch alle, kann ich echt sagen. Aber ihr seid auch ganz schöne Typen. Oder? Das ist ja das Schöne, wenn man sich so kennenlernt. Wenn man zusammenarbeitet, nicht nur ein Jahr, sondern mittlerweile 8 Jahre teilweise sind wir zusammen. Wie jeder so seine Eigenarten hat, oder? Also ihr, die ihr mit anderen zusammenarbeitet, ihr denkt das auch manches Mal, oder? Ne? Dann plant man was und bespricht und auf einmal denkt man schon, das ist aber irgendwie komisch. Und die große Wahrheit ist ja irgendwie, ihr kennt mich auch schon seit 8 Jahren und habt es auch schon festgestellt, irgendwie komisch ist er auch. Manchmal. Das ist hochinteressant. Gott möchte die Welt verändern. Er möchte Reformation und es fängt eindeutig mit ihm an oder es fängt gar nicht an. Aber er möchte es mit dir machen und mit mir machen. bei aller Unzulänglichkeit, bei aller Schwachheit, bei allem Scheitern, was wir auch in uns tragen, bei aller ganz persönlichen und auch nicht so schönen Biografie, die wir haben, die wir vielleicht den anderen auch gar nicht so erzählen, aus welchem Stall wir kommen, was wir da schon so erlebt haben, weil es uns selber unangenehm ist, weil es uns peinlich ist, weil es auch eine Schwäche von unserer schwierigen Lebensgeschichte auch beinhaltet. Jesus sagt, gebt ihr ihn zu essen. Gott hat einen Martin Luther berufen. Mit aller Schwachheit, mit aller Fehlerhaftigkeit. Er aber hat es mit ihm gemacht. So, jetzt gehen wir in der Reformation weiter. Jetzt muss es noch etwas geben. Das haben wir hier in der Geschichte auch total schön, weil in der Geschichte gebt ihr ihn zu essen. Das heißt, es muss jetzt irgendwas passieren. Also, Gott ist da und ich bin da. Und wir haben eine Beziehung. Über Jesus Christus können wir die Beziehung haben, sonst wäre das ja gar nicht möglich. Also, das ist ja der Moment, wo man mal ganz persönlich in seinem Herzen sagt, Jesus, ich kann dich nicht sehen. Aber wenn es dich wirklich gibt, dann gebe ich dir heute mein Leben. Meine Vergangenheit, aber auch meine Zukunft. Wenn du sagst links, dann gehe ich links. Und wenn du rechts sagst, sagst du rechts. Und zeig mir, wie Ehe funktioniert. Zeig mir, wie das mit dem Geld funktioniert. Zeig mir, wie ich ein gnädiges Leben bekomme. So, ne? Hilf mir dabei. Okay, so startet das. So, dann schenkt Gott uns seinen Heiligen Geist. Und wir können ihn erleben, obwohl wir ihn nicht sehen. Und er ist auf einmal da. Das ist übernatürlich, aber es passiert. Und wir können es erleben, so Gott und ich, so die Geschichte geht los. So, und jetzt muss aber irgendwas kommen und das möchte ich mal mit Aktion. Das ist vielen nicht bewusst. Die denken, irgendwie Veränderung, das kommt, also wenn Gott das will und ich will das auch, dann kommt das irgendwie. Ja, Jesus fragt ganz interessant, was habt ihr? Ja, ne? Also sie hatten ja diese 2 Fische und 5 Brötchen. Ne? Also ich stelle mir das so vor, so Fischburger, Fischmack hat er rausgemacht, ne? So Brötchen aufgeschnitten, Fische geteilt, rein und dann so. Nur dann hast du maximal 5. Und dann? Wie geht die Geschichte weiter? Und dann sagt er aber so, jetzt teilt ihr es aus, ihr geht in Aktion rein. Das hat was mit Glauben zu tun. Das ist eine total sinnlose, unvernünftige Aktion. Übrigens, alle Geschichten in der Bibel, wo Gott was mit Menschen macht, sind unvernünftig. Sagt mir eine vernünftige Geschichte. Ich frage euch immer wieder. Ne? Vielleicht habt ihr mittlerweile eine gefunden. Sagt mir eine vernünftige Geschichte, die in der Bibel vernünftig ist. Arche Noah, ist das vernünftig? Hallo? Ne? Mit irgendwie 100 Jahren Kind zu kriegen, ist das vernünftig? Abraham und Sarah? Hallo? Ist nicht vernünftig. Ne? Übers Wasser laufen ist auch nicht vernünftig. Das ist nichts von vernünftig. So, und jetzt, aber und trotzdem erwartet Gott, führt uns in unvernünftige Aktionen rein. Es muss etwas gemacht werden. Und wenn es ist, ein paar Brote und Fische austeilen. Du musst irgendetwas machen. Das ist für, denke ich, total wichtig, wenn wir das verstehen wollen, weil wir leben in einem kirchengeschichtlichen Prägung, wo wir genau wie jetzt gerade dazu verdonnert sind, zu sitzen und zuzuhören. Wir machen aber nichts. Das ist schwierig, weil dann passiert nichts. Es ist mal gut, zuzuhören und nichts zu machen, ja, aber was kommt dann? Die Aktion. Irgendwas müssen wir machen. Was musste Martin Luther machen? Martin Luther musste ganz vieles machen. Unter anderem musste er 95 Thesen anschlagen. Habt ihr euch mal mit 95 Thesen befasst? Das ist ich habe sie mal jetzt ausgedruckt. Hier, 11er Schriftgröße. Was meinst du, wie viele 95 Thesen sind? Hier, also hier habt ihr ein Blatt, 11er Schriftgröße. Ein Blatt, noch ein Blatt, zweites DIN A4 Blatt, drittes DIN A4 Blatt, fünftes DIN A4 Blatt, 11er Schriftgröße, sechstes DIN A4 Blatt, alles vollgeschrieben. 95 Thesen. Man denkt immer, naja, komm, der hat das Thema Ablass, das ist schnell hingeschrieben, ein Satz, ne, ich bin gegen Ablass und da an die Kirchentür genagelt, back, 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 back und fertig. Was wird denen das gekostet haben? Er hat was gemacht. Und irgendwann musste der Moment sein, wo er gesagt hat, veröffentlichen ja oder nein. Veröffentlich mal Dinge zum Thema Spiritualität und gesellschaftliche Beurteilung. Schreib mal was zum Thema Homosexualität, mach mal. In der Zeitung, mach mal. Mach mal was zum Thema keine Ahnung, irgendwas. Mach mal. Und du wirst merken, der geht der Hintern auf Grundeis. Und die Frage ist, mache ich jetzt immer noch? Mal prophetisch. Mach mal. Super, oder? Wir werden gleich noch was dazu hören. Mach mal Technik. Ich bin so dankbar, hier, dass ihr die Technik wieder gemacht habt. Ihr habt das alles vorbereitet. Ihr habt noch Sachen dazugeholt. Ihr habt das schon gestern alles eingeladen und vorgestern. Ihr habt alles aufgebaut heute Morgen. Mach mal. Egal was. Nein, nicht egal was. Natürlich mit Gott. Aber nachher irgendwo, mach mal. Und wenn es das erste Gebet ist, ich kann mich noch an mein erstes Gebet erinnern, das war nämlich genau das. Gott, ich kann dich nicht sehen, aber wenn es dich wirklich gibt, dann mach mal. Mach es mal. Wir können lange rumphilosophieren, theoretisieren, Gott ja oder nein, hat er was mit mir zu tun, liebt er mich oder nicht, ist das richtig oder nicht, stimmt das in der Bibel? Das können wir machen, bis wir tot sind. Und Gott wartet auf den einen Moment, wo wir die eine kleine Sache zum ersten Mal mit ihm im Glauben machen, im Vertrauen auf ihn, die total verrückt ist. Du willst wissen, ob es einen lebendigen Gott gibt. Du wirst es erst dann wissen, wenn du das erste Mal mit ihm aus dem Herzen herausgesprochen hast. Vorher nicht. Und dann warte mal ab, was dann kommt. Wir müssen, und das hat Martin Luther begriffen, in die Aktion kommen. Wollt ihr mal irgendeine These hören? Sag mir mal irgendeine Zahl von 1 bis 95. 10. So, 10 habe ich als erstes gehört, 10. Unwissend und schlecht handeln diejenigen Priester, die den Sterbenden kirchliche Bußen für das Fegefeuer aufsparen. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Nee, ne? War eine andere Zeit. Die hatten auch andere Themen als uns. Das ist das Gefährliche an Reformation. Wir befassen uns mit Themen, die auch heute noch irgendwie wichtig sind. Das sind ja Grundwahrheiten, die gelten immer. Aber wir vergessen rauszufinden, was ist das heutige Thema? Was ist dein Thema? Was ist Gottes Thema für dich? Was ist Gottes Thema mit uns? Was ist heute, 2017, Bünde und Bündner Umland? Was ist unser Thema, was Gott uns aufs Herz legen möchte, uns persönlich oder für Veränderung in der Gemeinde und Gesellschaft, wo er dann auch eine Aktion daraus ableitet? So, und jetzt seid ihr gleich gefragt. Also, Reformation, mehr oder weniger ganz vereinfacht ist, Gott, damit fängt es an, und ich, wir treten in Beziehung. Und jetzt kommt irgendeine Aktion, sei es Brot austeilen oder Thesen an die Wand nageln. So fängt Veränderung an, so geht Reformation. Jetzt seid ihr dran. Ich habe auf euren Tischen, nicht ich, zwei Jugendliche haben da Zettel und Stifte hingelegt. Ich hoffe, ihr findet überall was. Stifte müsst ihr euch vielleicht teilen und Zettel. Und die Frage ist, so, was wäre eure These? Ne? Nicht Reformation nach hinten, sondern heute. Was denkt ihr, was ist heute eine Fragestellung, die dir unter den Nägeln brennt? Also ich glaube, gibt's einen gnädigen Gott? Tja, wie viel Prozent der Gesellschaft interessiert noch diese Frage, gibt's einen gnädigen Gott? Tja, damals hat's die komplette Gesellschaft erfasst. Also ich habe mal darüber nachgedacht, ich glaube, die Frage, was würden sich heute Leute fragen? Wie kriege ich ein gnädiges Leben? Ne? Glaube ich viel eher. Also wie kann ich ein gutes Leben führen? Und nicht nur ein gutes Leben, sondern wie erlebe ich auch ein Leben, wo nicht nur alles auf Leistung aufbaut, sondern wo ich noch göttlich irgendwie schön überrascht werde, weil ich kenne mein Scheitern und meine Begrenztheit. Und also gibt es irgendwie, kann ich Gott in meinem Leben erleben, würden vielleicht Leute heute fragen. Keine Ahnung. Das ist jetzt auch nicht mein Thema, sondern euer Thema. Also was denkt ihr, welche Fragen beschäftigen uns heute? Welche Thesen? Wir müssen nicht gegen Ablasshandel mehr groß wettern. Ich glaube, das hat sich zum Großteil in der Form auf alle Fälle erübrigt. Es gäbe andere Themen, wo wir, glaube ich, sagen würden, das ist Wahrheit und das ist Lüge. Und wenn wir der Lüge weiter folgen, dann wird es schlechter. Also müssen wir für die Wahrheit, für Gottes Wahrheit einstehen. Also Was ein Thema. Also ihr macht jetzt Folgendes. Ihr sitzt so ein bisschen in Tischen, an Tischen. Manche Tische sind sehr groß, dann müsst ihr vielleicht 2, 3 Gruppen machen. Also wenn ihr so zu dritt, zu viert, vielleicht zu fünf, dann geht das ganz gut. Als erstes stellt ihr euch gerade vor, ne? Weil vielleicht seid ihr so mit Gästen da oder so zum ersten Mal und sagt, hallo, ich heiße, komme da und daher und wie geht's so? Ja, alles gut und so. Das nennt man Smalltalk. Total wichtig. Ja, ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern wir wollen dahin kommen, auch über größere Themen zu reden. Und das wäre jetzt unser Thema. Was denkst du, was wäre deine Fragestellung, wo du sagen würdest, das wäre, glaube ich, eine gesellschaftlich relevante Frage oder für mich eine relevante Frage. Gibt's Gott überhaupt? Oder, keine Ahnung. Was wäre eine These, wo du sagen würdest, das wäre eine Wahrheit, dazu müssten wir viel häufiger drüber reden in unserer Gesellschaft. Ja, und dann kommt er so ein bisschen ins Gespräch und ja, es gibt noch ein bisschen Hintergrundmusik dabei und wenn ihr dann Lust habt, ja, hier ist unsere eigene Tafel, unsere Tür von Wittenberg, ja, die Kirchentür von Wittenberg ist hier, so, ja, also das ist hier die, hier wird's veröffentlicht, so, das ist das, hier ist das Tor, okay, so, wir haben keine richtigen Nägel, aber keine großen Nägel, es sind richtige Nägel, es sind so kleine Nägel, ja, und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, mal nach vorne kommen und einfach eure These oder eure Fragestellung mal anpinnen. Leute, das ist ein wichtiger Moment. Das kann vor dem ganzen Reformationsjahr für dich der wichtigste Moment vielleicht gerade sein. Nämlich selber mal, und es muss nicht fertig sein. Also ich glaube, der Martin Luther hätte nach 20 Jahren gesagt, na, die eine oder andere These hätte ich auch nochmal anders umgeschrieben. Aber so ist es, man geht in Aktion, man macht mal irgendetwas, man haut mal was raus. Okay? Also, stellt euch kurz vor und dann kommt ins Gespräch. Was denkt ihr, was ist eine wichtige Fragestellung heute? Was ist eine wichtige These? Und einfach so ein bisschen drüber reden. Und wenn ihr Lust habt, kommt dann nach vorne und heftet die hier dran. Okay? Hier sind die Nägel. Viel Spaß. Ja, schön, dass ihr ins Gespräch kommt. Und ich weiß, es ist gar nicht so einfach, gerade wenn man mit Menschen zusammensitzt, die man vielleicht noch nicht so gut kennt, weil es auch schon ein persönliches und intensives Thema ist. Das Schöne ist, wir haben nachher noch mehr Zeit. Ja, ihr könnt das noch vertiefen. Und ich habe wirklich ein Interesse, dass ihr nochmal Dinge nach vorne bringt. Weil für mich ist das auch nochmal eine Hilfe. Und ich werde mir das angucken. Vielleicht ergeben sich da auch nochmal Predigtthemen raus. So für die nächste Zeit. Weil, find das mal raus, was so die Themen unserer Zeit sind. Wo man sagt, Mensch, ich glaube, da möchte Gott etwas tun. Das möchte er thematisieren, um mit uns ins Gespräch zu kommen, um eine Veränderung herbeizuführen. Also, das ist wirklich ernst gemeint. Bringt sie nach vorne. Ich möchte nochmal von Luther etwas sagen, welche Veränderungen er angestoßen hat und wo er auch mal so Perspektive noch mitgegeben hat, wo noch Veränderung geschehen könnte. Und ich glaube, wir sind teilweise, erleben wir Reformation, die Luther sehen wollte, aber nicht gesehen hat, und wir erleben sie heute. Und von daher fand ich das noch ganz ermutigend. Also, vielleicht ein bisschen weniger Musik. Das war, ja, den Geräuschpegel so ein bisschen runterfahren. Also, eine Sache war, dass Luther auch schon gesehen hat, Gott möchte auch Gottesdienste verändern. So, und jetzt hat er gesagt, ich schlage euch, meine Idee ist, wir machen drei unterschiedliche Gottesdienste. Der erste Gottesdienst, sagt er, wir lassen alles so, wie es ist. Wir lassen es auf Latein, die lateinische Messe, lassen wir weiterlaufen. Weil es gibt Leute, die finden das gut und die brauchen das und alles ist gut. So. Der zweite Vorschlag war, wir machen einen Gottesdienst auf Deutsch. Eine deutsche Messe. Also wir machen eigentlich genau das Gleiche mit Liturgie und so. Ja, aber wir machen es jetzt auf Deutsch. Das war die Neuerung. Total anders. Mit neuen deutschen Liedern im Gottesdienst. Also das war so im Clip, dass auf einmal junge Leute aufstanden im Gottesdienst und seine deutschen Lieder sangen. Sonst wurde nur auf Latein gesungen. Also war ein Riesenspektakel. Aktion. Sei mutig. Mach die Dinge, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Ja? Mach es. So, und die dritte Form, und jetzt wird es nochmal richtig interessant, die er vorgeschlagen hat. Das lese ich mal Originalton von ihm vor. Aber die dritte Art des Gottesdienstes, die richtige Art der evangelischen Ordnung haben sollte, dürfte nicht so öffentlich auf dem Platz geschehen, unter allerlei Volk. Sondern diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit Hand und Mund bekennen, müssten sich namentlich einschreiben und irgendwo in einem Haus, hier ihr lieben Hausgemeinden, ihr lieben Kleingruppen, jetzt sind wir genau bei eurem Thema. Und ihr erlebt etwas, ihr erlebt jetzt schon eine Art der Reformation, die Luther noch nicht erlebt hatte, aber schon visionär gesehen hat, und ihr erlebt das heute. Also man müsste sich in einem Haus versammeln, zum Gebet, zum Lesen, und jetzt kommt's, zum Taufen, in Hausgemeinschaft. Wer war bei der letzten Taufe dabei? War super, oder? Da es bekam, da am See. Aus einer unserer Hausgemeinschaften, die wir haben, wir haben glaube ich jetzt 9 zurzeit, ist einer getauft worden. Martin Luther hat das schon visionär gesehen und visionär gewollt. Und das Sakrament empfangen, also Abendmahl, nicht im Gottesdienst, in der Kirche, sondern in Hausgemeinschaften. Martin Luther. Also was er hier beschreibt, das sind eigentlich, was wir so erleben, so freikirchliche Gottesdienste. Ne? Das ist so hier sein Ding. Und andere christliche Werke ausüben. So, und jetzt schreibt er das noch weiter, und das ist wirklich, also wie der Mann, kann ich das, ach okay, danke, das schon so visionär gesehen hat. Und jetzt sagt er, kurz, wenn man die Leute und Personen hätte, die mit Ernst Christen sein zu begehren, so wäre die Ordnung und das Wesen für diesen Gottesdienst ganz schnell gemacht. Aber ich kann und mag eine solche Gemeinde oder Versammlung noch nicht ordnen oder einrichten, denn ich habe noch nicht die Leute oder Personen dazu. Das heißt, er hat das gesehen, aber damals nicht gemacht, weil er noch nicht die Leute dazu hatte. Und er sagte, ich kann da noch keine Ordnung machen. Und jetzt wird's nochmal richtig schön. Da schreibt er nämlich weiter, ich habe noch nicht die Leute, ich kann es noch nicht machen, damit nicht eine Rotterei daraus werde, wenn ich es aus meinem Kopf bis dahin bringen wollte. Denn wir Deutschen sind ein wildes, rohes und wahnsinniges Volk, mit dem nicht leicht etwas anzufangen ist, wenn es nicht die höchste Not dazu treibt. Ist interessant, ne? Er sagte, wenn wir den Deutschen so viel Freiheiten geben, dass die Gottesdienste selber taufen im Haus, das gibt eine Riesenrotterei. Also, weil mit den Deutschen kann man sowas nicht machen. Die schlagen über die Stränge. Das muss alles klaren Rahmen haben und die müssen ihre Grenzen haben und so. Finde ich interessant, dass das ein Thema ist, was wir heute leben können und leben. Wir haben heutzutage die Leute dazu. Wir haben auch Ordnungen dazu, wie wir das leben können. Wir erleben es in unserer Gemeinde, in anderen Gemeinden wird es auch erlebt. Da erleben wir eine Reformation, die Martin Luther noch nicht erlebt hat. Und ich würde sagen, das ist auch heute noch immer hochaktuell. Hochaktuell in unserer geistlichen, christlichen Landschaft in Deutschland. Das hat was mit zu tun mit dem Priestertum aller Gläubigen. Ja, es müssen Dinge geordnet werden. Es braucht immer eine Leitung. Aber du bist dazu aufgerufen, Gott nachzufolgen und für ihn in Aktion zu gehen. Wenn er sagt, teil die Brote aus, dann teil sie aus. Und wenn er dir sagt, nagel Thesen an die Wand oder veröffentliche sie in der Zeitung, dann mach es. So, ne? So, was haben wir noch an Themen? Jetzt gucke ich noch mal gerade hier, was ihr an Themen so aufgeschrieben habt, was ihr so denkt, was heute noch so aktuell wäre. Wie gehe ich als Christ mit anderen Religionen um, zum Beispiel Islam? Hochaktuelles Thema, wie macht man das? Martin Luther hatte da auch seine Thesen zu. War nicht so glücklich, sag ich mal, ne? Und wir müssen das neu definieren und erfinden. Wir müssen unsere Reformation an der Stelle machen. Wie machen wir das heute? Was ist von Gott her? Nicht, was ist von Gott her dazu richtig? Ich greife hier nochmal was raus. Mehr natürliche Gespräche über den Glauben im Alltag und in der Gemeinde. Das ist genau das. Mehr natürliche, das sind unsere Kleingruppen super. Man isst zusammen, man teilt das Leben, man wandert vielleicht zusammen und in dieser natürlichen Umgebung redet man natürlich über dieses hochinteressante Thema, dieses hochpersönliche Thema Glauben, was oft bei uns im Alltag sonst gar nicht stattfindet. Ich greife nochmal ein Thema raus. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Unsere Zeit ist sehr, denke ich, das steckt dahinter, bedacht auf Äußerlichkeiten, Outfit, Style. Und wir wissen, das Eigentliche findet im Herzen statt. Und wie kriegen wir das hin, dass das viel mehr Bedeutung auch in der Gesellschaft, nicht das Schein, der Titel, die Äußerlichkeiten, sondern was wir auf dem Herzen haben, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Okay, also ich kommentiere das noch gar nicht, das ist total, wenn ihr noch was habt, bringt das ran. Ich werde es mir nachher angucken und die nächsten Tage angucken und mal ein bisschen rausfinden, sind da noch so Themen, die wir aufgreifen sollten, auch in den nächsten Gottesdiensten. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr dazu bereit wart. Okay, lieber Vater im Himmel, vielen Dank für die schöne Zeit mit dir und dass du uns ins Leben hineinführst. Das ist unruhig, das bringt auch Spannung mit sich, aber es tut unglaublich gut, es macht sehr lebendig. Danke, dass wir noch zusammen essen können und segne das Essen an uns, segne die Gemeinschaft, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Bitte dich nochmal, segne auch die Kinder, dass sie so mit dir groß werden und dich so mit allen Sinnen erleben. Danke, dass wir sie haben. Es ist ein großes Geschenk. Segne die Eltern, dass sie immer Kraft haben, nachts durchzukommen, all die Fragen zu beantworten, die da sind, dass sie nicht in Sorgen hineingeraten zu stark. Wir widerstehen der Sorge und sagen, du bist größer in deiner Liebe und deiner Macht und du liebst unsere Kinder und hast einen Weg für sie. Und wenn unsere Kraft und Weisheit aufhört, dann gehst du mit ihnen weiter. Du sprichst uns nochmal zu, wir sollen keine Angst haben vor der Dunkelheit. Du hast das Licht und bist das Licht. Und so klein und mickrig wir manches Mal sind, du bist bereit, uns zu entzünden und uns zu gebrauchen, damit es in dieser Welt heller wird. Du hast so ein schönes Leben für uns. Vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für das Essen. Amen. Amen. Geht hin im Segen Gottes.